Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mut zum Move. Ich bin heute leider noch ein bisschen erkältet. Man wird es wahrscheinlich ein wenig an meiner Stimme hören. Aber zum Glück muss ich heute nicht viel reden, denn ich habe mir einen wunderbaren Gast mitgebracht. Bei mir ist heute Volker Schmidt. Volker ist Travel-Expert, Connector, Speaker mit großen Plänen, einer großen Vision. Und ich freue mich einfach, ihn dabei zu haben. Sein Thema ist das Reisen, aber nicht nur das Reisen an sich, sondern er möchte Menschen und Kulturen verbinden. Und das finde ich klasse. Hallo Volker, schön, dass du dabei bist.
Hallo Nicole, schön, dass ich dabei sein darf.
Es ist mir eine Freude. Wir haben uns vor kurzem auf einer Veranstaltung kennengelernt und ich habe dich dort als Speaker gehört. Und ich war fasziniert von deiner Idee, Kulturen über das Essen zusammenzubringen. Essen ist ja was wir alle gerne tun. Und du setzt das Essen ein, um Menschen einander näher zu bringen, gerade wenn sie einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Magst du mir dazu ein bisschen mehr erzählen?
Was ich dazu erzählen kann. Ja, hört sich jetzt relativ einfach an, aber ich darf mal so ein paar Meter zurückgehen in der Entwicklung, weil ich habe immer so überlegt, ich finde, ich muss dazu, ich bin jetzt 37 Jahre, glaube ich, aktiv dabei, aber genau genommen, ich bin schon in ein touristisches Unternehmen reingeboren worden. So gesehen habe ich eigentlich 57 Jahre praktische Erfahrung und als Sohn eines Busunternehmers bin ich natürlich schon als junger Mensch immer durch die Gegend geschaukelt worden. Ja, das war für mich ganz normal, so wo andere noch schön zu Hause saßen bei Opa und Oma. Da war ich in der Welt unterwegs, auch mit Opa und Oma. Und somit war ich, ohne dass es mir klar war, schon immer so ein Kulturreisender. Aber das hast du einfach alles so mitgenommen. Du hast es nie hinterfragt. Das war natürlich viel in Europa, das ganze Thema. Und von daher habe ich dann irgendwann gesagt, okay, was hast du eigentlich die ganze Zeit da gemacht? Wo liegen unsere, ich nenne das jetzt mal als ganz plakativ, Problem und Lösung. Weil wir haben ja mittlerweile auch in Deutschland, das ist ein viel Völkerstaat geworden. Und wenn du andere Länder bereist, die ähnliche Strukturen haben, also ich war vor vielen Jahren das erste Mal in den Arabischen Emiraten und dann auch in Dubai. Und dann siehst du auf einmal, wie dort 200 Nationen relativ friedlich zusammenleben. Dann hinterfragst du das und dann merkst du, okay, das sind ganz starke Restriktionen. Also das geht über gesetzliche Regelungen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, letztendlich mit Strafen zu arbeiten. Ne? Aber man hat damit eine Sicherheit geschafft. Für den Gast ist das natürlich nett. Da kannst du als Frau und auch als junge Frau oder wie auch immer allein durch die Lande ziehen und es wird dir nichts passieren. Aber eben weil dahinter eine ganz, ganz extreme gesetzliche Regelung steht und das kann natürlich nicht das Ziel sein. Also wie gesagt, es muss auch anders gehen. Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass wir, glaube ich, viel zu wenig miteinander reden. Und das kennen wir auch so, wenn wir so als Berater unterwegs sind. Du weißt, 90% der Probleme entstehen, weil wir nicht miteinander reden.
Genau.
Und miteinander reden setzt aber voraus, dass wir vielleicht auch erstmal eine gemeinsame Sprache sprechen und ich bin da ein bisschen weiter für die Sprache. Hände, Füße, alles gehört dazu, Mimik, Gestik, alles, das spielt eine Rolle und ich war oft in Ländern, wo diese Sprache nicht da war, aber wir haben einfach über Augenkontakte, über Ausdruck, über Charakter, über Körpersprache ganz, ganz viel miteinander reden können. Und auf all meinen Touren ist mir auch mal aufgefallen, was ist eigentlich so dieser gemeinsame Nenner, der uns bewegt? Was haben wir denn alle gemeinsam in unserer Kultur? Weil wir sind ja in vielen Sachen grundverschieden. Ich will auch keine Grundsatzrede über Kultur halten, weil das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja. Aber würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Und da habe ich gemerkt, hey, du wachst morgens auf, Herz schlägt, Atmung läuft, du musst essen und trinken. So, und das weißt du, glaube ich, selber. Und da muss man gar nicht in die weite Welt rausgehen. Dann wirst du in deinem Kulturkreis groß, mit deinen Eltern, deinem Umfeld, deinen Verwandten, und da wird was, was ich, keine Ahnung, die Kartoffeln immer so gemacht, und plötzlich bist du in einer anderen Familie, nur ein paar Dörfer weiter, und sagst, wie macht denn ihr das? Ja. Es ist immer noch dasselbe Thema, und plötzlich bist du im Gespräch, ohne dass du es merkst. Und dann haben wir gesagt, hey, genauso ist das doch, wenn du die Welt bereist und ich hinterfrage die Dinge plötzlich, wenn ich über das Thema Essen einmal über und beim Essen natürlich reden. Und ich habe festgestellt in meinem ganzen Tour, wo ich es bewusst gemacht habe, dass ich immer, wenn ich über das Essen gekommen bin, ging es, wo kommt es her, wie bereitet ihr das zu, warum bereitet ihr das zu, ich muss halt Fragen stellen. Ja? Mhm. Und dann habe ich natürlich in der Erklärung oder im Gespräch ganz viel über die Kultur erfahren. Über die Menschen, was hat sie bewegt, wo kommen sie her, warum machen sie das so, äußere Umstände. Das kann einfach klimatische Umstände sein, das können familiäre Umstände sein, das können monetäre Umstände sein, ja, wenn du nicht viel hast. Und so habe ich gesehen, in allen Ländern, wo wir als Industriestaatler oftmals sagen, Gott, wie machen die das? Aber sie sind es so gewohnt, weil es ihre Kultur so vorgesehen hat. Und ich rede von Kultur, nicht Religion, da müssen wir mal aufpassen.
Ja, ja, das ist ein großer Unterschied.
Ja, viele verwechseln das. Auch diese Diskussion, die wir bei uns haben, weil wir immer von unserem schmalen Korridor ausgehen, den wir haben. Ich sage mal, diese liebe Diskussion, Schweinefleisch. Hm. Also, es gibt eben eine ganze Menge Religionen, die sagen, nein, du darfst das nicht, aber ich sage mal auch aus den Kulturkreisen raus. Es ist so eine Sache, es gibt eben Ecken, da wird das mehr protegiert, da aus meiner alten Heimat, ich bin Nordhesse, da war das einfach so, das gehörte dazu und hat sich nie jemand Gedanken gemacht. Aber wenn jetzt der Fremde schon kam und egal, wo der herkam und der mochte, dann wurde immer, wie, du isst das nicht. Ja, so. Ja. Weil wir gesagt haben, in unserem Kulturkreis haben gesagt, das gehört sich so. Na, Junge, du bist groß geworden, bei uns gibt es hier alle Wurst. Und dann, kaum, dass du Zähne im Mund hattest, hast du auch so ein Stück Wurst zwischen den Zähnen. Das war einfach so. Ja, und jeder, der jetzt kommt, das ist, wir haben diese gleiche Diskussion ja heute mit dem Thema vegan und vegetarisch und was weiß ich, ja. So, da kommt eher so ein Entsetzen, so ein Nichtverstehen. Warum? Weil wir wieder nicht miteinander reden und weil wir auch den anderen in dem Punkt oftmals schlichtweg nicht respektieren. Wir müssen es ja nicht akzeptieren, aber.
Ja, so gerade wie du sagtest mit dem vegan, vegetarisch, ich merke das auch immer, wir sind Veganer und da ist auf beiden Seiten sind erstmal immer viele Vorurteile. Und wenn man dann aber vernünftig miteinander redet, bekommt man das natürlich hin und kann sich auch austauschen und kann einfach die Meinung des anderen respektieren. Und bei Kulturen ist das aber nochmal viel, viel intensiver. Ne?
Ja, zumal bei einer Kultur ist es ja auch eine, du musst es auch sehen, es gibt ja diese persönliche, diese kulturelle Identifikation. Mhm. Das heißt, es ist das Umfeld, wo du groß geworden bist, diese Selbstverständlichkeiten, ja, die es dann auch schwer machen, andere Dinge, die du erstmal gar nicht wahrnimmst, weil die Terminologie nicht da ist, weil du es einfach nicht siehst. Ja. Und aber deswegen ist das vielleicht auch ein schönes Beispiel, was wir gerade haben über den Veganer, weil das ja so eine, das ist ja auch mein Thema Culture Food, das gehört ja auch dazu. Das ist eine neuzeitliche Entwicklung, weil Kulturen entwickeln sich.
Ja.
Kultur heißt ja nicht, viele denken, oh, wenn du mit Kultur kommst, ah, das sind alte Traditionen, sag ich, nein. Das kann natürlich in die Jahrhunderte zurückgehen, das ist durchweg möglich. Das kann auch seinen Charme haben, wenn du weißt, irgendwas wird noch besonders zubereitet und. Da gibt es Kulturen, die haben sich ganz langsam entwickelt. Es gibt auch Kulturen, habe ich festgestellt, die wollen sich gar nicht weiterentwickeln. Mhm. Beispiel, die Maasai. Ja? Als ich jetzt wieder in Tansania war, hatte ich auch das Vergnügen wieder mit einem so einem Maasai Bürgermeister, nicht mal, früher hat man die vielleicht Häuptling genannt, aber das sind ja auch Lebensgemeinschaften, Dorfgemeinschaften. Aber die sagen halt ganz klar, nein, wir wollen uns nicht verändern. Sie essen eben sie essen nur Fleisch von den Tieren, die sie haben, weil viele denken, weil die ja natürlich dann auch in der Serengeti oder irgendwo dann in diesen Gebieten ja auch leben dürfen, dass die da wild jagen oder was weiß ich, dass sie hier Zebras, Elefanten, Gnus etc. Nein, die essen einfach nur, die haben ihre Kühe, die haben riesengroße Herden, wobei diese Kühe sind in Relation zu unseren recht klein, muss man auch sehen. Mhm. Und sie haben Ziegen. So, das heißt, das, was die Tiere hergeben, das ist das, wovon der Maasai am Ende lebt. Und das ist für uns ungewöhnlich, ich erinnere an das Buch, die weiße Maasai, sie trinken natürlich auch das Blut dieser Tiere. Das heißt, in dem Moment, wo dann geschlachtet wird, dann wird dort auch im Prinzip das Blut verteilt. Und das ist für die ein ganz normaler Vorgang, wo du einfach sagst, hey, das kann doch gar nicht sein, weil wir in unserem Verständnis sagen, das geht nicht.
Ja. Ja?
Also, das wird, weil, warum? Weil wir es nie machen würden, weil man uns gesagt hat, das macht man nicht. Und deswegen ist das für uns so, oh Gott, ja, dann kommt so diese Assoziation, Gott, dann wird der wahrscheinlich auch meine Kinder essen. Das ist völlig mal Blödsinn. Ja? Ja, und das ist ganz, ganz interessant, wenn man dann mit den Menschen spricht und wir haben wirklich ein tolles Gespräch. Da sind wir auch noch in seiner Hütte gewesen und das war für mich auch, weil ich bin auf allen Vieren reingekrabbelt und habe mir gedacht, dann denkst du so, mein Gott, hier kannst du doch nicht leben, das ist doch alles nur Show. Nein, es ist einfach, die Menschen leben da drin und dann hast du wieder Fragen. Dann kriegst du diese Information, da lag dann eine Feuerstelle und da war so ein Holzstab drin. Da sagte, naja, der hält ein Jahr. Das ist im Prinzip, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, mein Gott, Smaragoni, weiß es gar nicht mal, wie auch immer, ein Hartholz. Mhm. Und das brennt ganz, ganz langsam und das ist sozusagen der dauerhafte Feuerstelle. So. Fand ich sehr interessant, wäre mir nie klar gewesen. Wir haben gedacht, Gott, die haben ja keine Feuerzeuge oder irgendwas, die nutzen auch einfach das, was das Umfeld hergibt. Ja? Mhm. Und haben aber eigene Schulen mittlerweile. Du kannst auch studieren bei denen, aber sie sagen immer, bitte komm zurück in unseren Kulturpreis. Ja? Mhm. Das heißt, und nochmal aufs Essen zurückkommen, kein Obst, kein Gemüse, nichts. Alles, was wir sagen, was wir aus der Ernährungswissenschaft gelernt haben, das muss alles dazu, damit du ordentlich lebst. Die überleben auch. Aber wenn ich jetzt da hingehen würde, oder wenn du oder wir als Maasai da erleben, wir würden krank sein.
Ja, auf jeden Fall, weil wir ganz anders gepolt sind in dem Moment, ne?
Und an der Stelle kommt auf der einen Seite eine große Ablehnung. Das geht ja gar nicht. Und du musst die Menschen umerziehen. Wir wollen nämlich oft als Tourist, und das ist auch Teil in meiner Botschaft, wo ich mal sage, pass mal auf, als Tourist, wenn du irgendwo, oder als Reisender, ich sehe mal den Reisenden und den Touristen, bist du sozusagen, du kommst als Fremder erstmal in eine andere Region, also bist du ein Gast. Und ich sage immer, liebe Leute, liebe Kunden, liebe Freunde, liebe Reisende, benehmt euch bitte auch wie ein Gast und nicht wie ein Eroberer oder wie ein Besatzer. Das machen wir oft. Das ist auch nicht, ich will die Menschen auch nicht verurteilen da drin. Das ist ganz wichtig, weil vielen ist das gar nicht bewusst, weil wir aus unserem Kulturkreis wieder es einfach so machen. Weil wir denken, wir machen das richtig.
Ja, und da muss es halt noch gar nicht mal weit weggehen. Da haben wir ja hier Mallorca als das beste Beispiel im Endeffekt. Es wird ja dann schon immer als 17. Bundesland dann betrachtet. Und auch da ist es dann eigentlich, oder wird oftmals dann auch eigentlich gedacht, ja, da ist es ja genauso wie in Deutschland und da habe ich meine Standards und da läuft alles so ab, wie ich das kenne. Und wenn man dann aber mal so ein bisschen aus den Touristenorten hinausgeht, dann lernt man halt noch ein ganz anderes Mallorca kennen. Was das Essen betrifft, auf jeden Fall, aber auch in vielen anderen Dingen. Und das ist es aber, was ich hier auch merke, dass das Essen dann doch etwas ist, was die Leute auch dazu bringt, mal aus den Touristengebieten rauszugehen. Dass es dann heißt, hey, ich möchte wirklich mal eine authentische Paella essen. Oder überhaupt authentisches Essen. Hier ist ja auch sehr viel mit Lamm, dass da spezielle Gerichte gibt. Und wo dann gesagt wird, okay, ich kann mir schon vorstellen, das ist dann vielleicht in der Inselmitte doch ein bisschen was anderes als hier in meinem Urlaubsort. Und da nehme ich mir jetzt einfach mal meinen Mietwagen und schaue mal, was ich da finde. Ne?
Also an der Stelle, genau, aber an der Stelle geht es auch dann schon los. Wenn die Leute selber losfahren, dann kommt dieser, ich nenne das jetzt mal auch wieder so ein bisschen als Oberthema, als Klammer, da kommt schwingt so eine Angst mit, die aus Unerfahrenheit resultiert. Viele gehen dann raus, ja, wir wollen das natürlich erleben, aber du hast im Unterbewusstsein, vielleicht auch im Bewusstsein, immer dabei so deinen eigenen Standard, den du von zu Hause kennst. Mhm. Ja? Das heißt, du urteilst nach bestimmten Dingen, wo du sagst, okay, das ist gut oder wonach entscheide ich, weil ich habe das, genau wie du sagst, ich habe das nicht gemacht, ich habe mich in den Mietwagen gesetzt schon vor Jahren und einfach über diese Insel gefahren. Ich habe immer da angehalten, ich komme aus der Bustouristik, also wusste immer, wenn du gut und günstig essen wolltest, immer dahin gehen, wo viele LKWs stehen. Ne? Der LKW-Fahrer hat ja immer so seine, und das findest du auf Mallorca auch, wenn man da waren eben die Lieferwagen. Ne? Du hast ja nicht die großen LKWs, aber da waren so die ganzen Lieferwagen, diese kleinen Lastwagen, diese 7,5 Tonner, die da überall rumstanden und dann sind wir da einfach mal angehalten und das war eine Zeit, da durfte man in den Kneipen rauchen. Ne? Da musst du auch erstmal lernen, dass natürlich der Schweiner ein Aschenbecher kann, so, also alles runter und du hast einmal ein schlechtes Gewissen, weil du hast den Aschenbecher gesucht. Alle haben dich angeguckt und schon waren wir wieder im Gespräch. Ja? Warum suchst du einen Aschenbecher? Nein, hey, willkommen in Spanien, alles gut, hier, zack, und gut war's. Und du denkst, boah, ist das cool. Und dann auf einmal merkst du, hey, das sind ganz nette, warme Menschen und mit denen kannst du unwahrscheinlich gut kommunizieren. Und dann hast du erfahren, warum seid ihr denn alle mittags in der Kneipe? Ja? Weil du wieder erfahren hast, dass die Spanier eben von ihrer Mentalität, von dem, was sie machen, die Wohnung relativ spärlich eingerichtet. Ja? Und die Frauen haben die Männer rausgeschickt, weil die einfach nur im Weg standen. Also haben die gesagt, ey, dann gehen wir halt nebenan in die Kneipe, ins Café und haben uns da getroffen. Ja? Währenddessen wir mit unserem Blickwinkel haben wir gesagt, die faulen Spanier. Ne? Mittags machen die Siesta von 12 bis 16 Uhr oder noch länger. Haben die nichts zu tun. Und wenn du selbst erlebst, weißt du, du kannst mittags gar nicht arbeiten. Ist viel zu heiß. So. Das sind alles so Kleinigkeiten. Und wenn der Tourist hinkommt und sieht das, der sieht ja immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Lebensumstand. Und das ist das, was wir im Prinzip auch mit Culture Food haben gesagt, hey, setz dich hin, sprich mit den Menschen, erfahr genau diese Dinge. Das ist 10-mal, 100-mal wertvoller als die Baujahre von einer Kirche, von irgendwas anderem. Das kannst du immer nachlesen. Aber dieses Wertvolle, weil du gehst zurück mit einem Urteil. Das sind keine Vorurteile. Der faule Spanier hieß es früher, der sagt, nee, ist gar nicht faul. Das sind ganz nette Menschen und die machen das viel besser als wir, weil du siehst nämlich nichts, dass der Abend länger da ist und dies und jenes. Und das meine ich. Und damit bist du bei den Menschen im Gespräch. Und für mich war immer die höchste Auszeichnung, wenn ich da irgendwo unterwegs war mit den Menschen im Gespräch, wenn ich dann zu den Menschen, mit die ich kennengelernt habe, auch noch eingeladen wurde. Das war der Ritterschlag für mich, bis heute noch. Ne? Ja. Der Ritterschlag, dass man sagt, komm, jetzt zeige ich dir wirklich, wie ich zu Hause lebe. Dann weiß ich das. Du kannst es ja auch buchen, dass man sagt, ja, mal bei Einheimischen essen, aber das ist natürlich aufgesetzt. Ja? Ja. Da geht es ums Geld. Und wenn man eingeladen wird, das ist noch was anderes. Weißt du selber, du lädst ja auch nicht jeden zu dir nach Hause ein. So. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch bei den Zuschauern genauso. Und deswegen sage ich, wenn man so weit ist, dann hast du ganz vieles richtig gemacht. Und das sind auch die Ziele, das ist auch die Botschaft, die ich verfolge, dass ich immer wieder sage, Leute, sprecht miteinander, tauscht euch aus, erzählt von euch und hört auch den anderen zu. Und dann gehst du nach Hause und bringst eine ganze Menge mit.
Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Tourist, ich fahre nach Griechenland. Ist das dann so, dass ich dich schon als Reisebüro, als Reiseveranstalter gleich von Anfang an mit ins Boot hole und dann solche Sachen wie das Culture Food integriert ist? Oder kann ich auch sagen, hey, ich bin dann und dann vor Ort und ich möchte Griechenland halt nochmal von der anderen Seite kennenlernen. Gibt es da irgendwas, was ich bei dir dann zusätzlich buchen kann zu meiner Reise, die vielleicht schon besteht? Was für Möglichkeiten bietest du da?
Also wir haben im Moment, wir sind ja in einer Projekt, heißt auch, wir sind in der Entwicklungsphase. Angetreten sind wir, weil ich gesagt habe, okay, lass uns doch mal hergehen und wir bauen Reisen auf, so wie es jetzt auch am Mai gehe ich nach Apulien. Und da haben wir auch gesagt, okay, das nennt sich Genussreise. Weil es wird oft verwechselt, deswegen muss ich das vielleicht noch sagen, das hat nichts mit Gourmet oder sowas zu tun, sondern es geht um Local Food, weil viele denken immer, wenn du was mit Essen, jetzt kommen die besten Restaurants und sowas. Ja, das kann ein bestes Restaurant sein, das ist möglich, aber es ist nicht Ziel, dass wir jetzt sozusagen nur Edelspeisen oder sowas da drin haben, sondern es geht darum, wie gesagt, dass du ganz, ganz lokale Dinge, dass du mit den Menschen in Kontakt bist. Und auch was über ihre Geschichte und ihre Traditionen, ihre Kulturen, ihre Wünsche, ihre Ziele, ihre Nöte, ihre Sorgen erfährst. Und das heißt, du kannst das einmal als, so ist es jetzt geplant, dass wir bestimmte Reisen anbieten werden, die wir dann auch mit einem Guide komplett begleiten lassen oder teilweise auch von mir selbst begleitet werden. Aber wir nehmen lokal immer unsere Locals, unsere Culture Food Guides dazu. Das heißt, die sind natürlich in der Szenerie vor Ort unterwegs. Dann haben wir gemerkt, okay, was ist jetzt? Wir haben dann die Anfrage, ja, was ist, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin? So, das heißt, dass du ein ganz anderes Portfolio, was du aufrufen musst, wenn eine Familie unterwegs ist oder ältere Leute. So versuchen wir jetzt praktisch das zu clustern. Aber nochmal, es bleibt dabei, dass wir Reisen anbieten werden demnächst. Beispiel, was mich jetzt auch selbst sehr reizt, ist natürlich eine meiner Lieblingsstädte Dublin. Da kannst du unwahrscheinlich viel rausholen. Städte wie Istanbul, wo man natürlich sagt, boah, da ist genug zu essen, da brauchst du keinen Guide. Aber gerade weil du diesen Overkill an Sachen hast, ist es wieder wichtig, dass du einfach sagst, hey, ich nenne das jetzt mal ganz so, wo ist denn hier der beste, gut, Döner gibt's ja da, den haben wir in Deutschland erfunden, aber wo ist das beste türkische Restaurant? Was ist überhaupt türkische Küche?
Ja.
Woher steht sie? Und warum habt ihr da, warum gibt's keinen Schweinefleischdöner? Diese Fragen kann man da beantworten. Und kann man denn überhaupt Lamm essen? Wie ist das Lamm geschlachtet worden? Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Oder gibt es auch den veganen Döner beispielsweise? Oder das Vegane? Wie sieht es da aus? Oder was esst ihr, wenn ihr... Ja, was habt ihr für Obst, was habt ihr für Gemüse, wo kommt das her? Ihr baut das selber an, ist das nur für, oder ist das Exportgemüse, was weiß ich. Und schon bist du plötzlich im Garten, die Oliven, du hast gerade Griechenland gesagt. Auch da arbeite ich mit einem, das ist eigentlich ein Koch, den habe ich letztes Jahr kennengelernt und der hat sich jetzt selbstständig gemacht mit Event Cooking. Aber der hat mir einfach so viele tolle Sachen, ich hatte ein ganz normales, ein schnelles Beispiel. Ich bekam, weil ich mich mit ihm angelegt hatte, der hat in einem Hotel, 5 Sterne muss ich dazu sagen, da gab es solche, dieses Fertig-Eipulver als Rührei morgens. Das geht gar nicht. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja. Das hat, ich sag, und dann 5 Sterne, sag ich. Also ich zu dem F&B-Manager, der kam gerade vorbei, hingetappert und habe natürlich mich da beschwert. Und ruckzuck stand der Chefkoch am Tisch, Petros. Und habe gesagt, ich habe mal eine Beschwerde vorgetragen. Und dann hatte ich ihn natürlich so ein bisschen an seiner Ehre erwischt. Und wir waren wieder im Gespräch. Und das war so klasse. Ja. Und dann hat er mir erstmal erklärt, wie man überhaupt ein ordentliches Frühstücksomelett macht. Ich sage, ja, hau rein. So, dann durfte ich also auch mitkommen. Ich habe gedacht, er macht einen Butterkuchen. Und er hat mir das ja, und er war, wie gesagt, er konnte echt super gut kochen. Und da war man plötzlich so ein bisschen in die Gourmet-Küche abgeschwenkt. Aber ich habe es wieder mitgenommen. Und dann kriegte ich als einen Teller mit Oliven drauf und einem Käse, eine frische Feige und eben diesem Rührei.
Ja.
Es war traumhaftes Ei. Und dann, oh, sag ich, die Oliven sind aber lecker. Dann steht er so daneben und sagt, ja, sind aus meinem Garten. Oh, sag ich, hey, du hast Oliven im Garten. Ja, wo? Ja, dann ging das so. Wo er herkommt, seine Frau wohnt in einem Bergdorf und dies und jenes und unter welchen Umständen sie dort lebt. Ich wusste gar nicht, wie es hinter dem Hotel aussieht.
Ja.
Aber und er sagt zu mir,
diese na, Geschichten drumherum, ne?
So, dann komm doch mal dahin. Ich sag, ja, aber wie komme ich dahin? Hast du ein Auto? Und dann sagt er irgendwann, ich zeige es dir. Jetzt hatte ich ein bisschen enges Zeitfenster. Also haben wir uns verabredet für dieses Jahr. Ich wäre noch nicht unten, also wir wollen das dieses Jahr noch machen. Und dann hat mir das Stückchen Käse gesagt, boah, das ist richtig lecker. Und das ist ein Gravica. Das ist eigentlich so wie bei uns der Gouda, so ein normaler Käse. Gibt's überall in Griechenland. Eigentlich nichts Besonderes. Und dann sagt er so in einem Nebensatz, ach du, weißt du, der kommt aus dem Dorf, wo meine Frau herkommt und ja, die haben da oben mit Strom, ist es halt nicht so in den Bergdörfern. Die sind ja froh, dass sie da irgendwie Licht haben. Aber so eine Kühlanlage, das können die alles gar nicht machen. Also hängen die den einfach an so ein Seil, 10 Meter, 12 Meter tief in so eine Höhle und dann kann der reifen. Meine Augen wurden also als Kunde. Ey, und das esse ich hier? Das heißt, ich habe dann nicht mehr diesen Käse gegessen, sondern du weißt, was ich gegessen habe. Ich habe die Geschichte gegessen.
Ja.
Das heißt, ich hatte einen ganz anderen Respekt vor diesem kleinen Stückchen Käse, vor diesen Oliven, die er selbst gepflückt hat. Und er sagte, ja, ich habe 150 Olivenbäume und. Er sagt, das ist doch toll. Hm. So die Feigen auch aus seinem Garten. Das sind Frühfeigen, hieß das, glaube ich, war im Mai da. Und sowas von lecker. Ich hatte plötzlich ein, ich weiß nicht, das beste Frühstück der Welt. Aber es war immer noch eine ganz einfache Kost. Ja? Hätte er nichts gesagt, hätte ich es einfach so gegessen. Und da wusste ich, du musst einfach mal hinterfragen. Natürlich hätte er gesagt, ja, das sind die Dosen Oliven, die wir hier überall bei uns im, was weiß ich, kaufen. Mhm. Das ist gut, dann wäre das Gespräch an der Stelle zu Ende. Oder ich hätte gesagt, hey, wo habt ihr keine eigenen Oliven? Warum macht ihr das nicht? Ja, und so entstehen Gespräche. Will damit sagen, das ist das, was mir auch so, und das, da kriegst du Gänsehaut allein von so einem Frühstück.
Ja.
Und das wollen wir, dass die Leute das erleben. Also, ich habe gesagt, zeig mir dieses Dorf, zeig mir, wo dieser Käse wächst, hätte ich jetzt fast gesagt, reift. Ja.
Ja.
Wo deine Oliven wachsen. Wo können wir ernten? Dann sagt meine Kollegin, die jetzt bei mir anfängt, die musste ich abwerben, die kommt jetzt demnächst, die hatte mal, war 10 Jahre mit einem Kretaner, heißt das dann, glaube ich, mit einem Kreta verheiratet und fährt immer noch dahin und sagt, oh, dann gehen wir in das und das Gebirge, sie hat es mir gesagt, und da kann man ganz toll Kräuter sammeln und dann abends machen wir einen Kräuterpitta und sitzen alle schön zusammen. Und dann sage ich, genau darum geht es. Genau das wollen wir machen. Einfach mal reisen. Ist auch eine Art All-Inclusive. Ja? Aber es findet auf eine andere Weise statt. Und die All-Inclusive gebucht haben, das ist die zweite Frage bei dir, du bist schon da, sage ich, alles gut. All-Inclusive, ich will es ja nicht verteufeln, ich verkaufe es ja auch. Aber ich sage, wenn du es machst, guck mal, das Hotel, diesen Eingang, da wirst du immer am Anfang deiner Reise abgegeben und am Ende, weil da wieder der Transferbus steht, gehst du da wieder raus. Die Tür kann man auch während der Woche bedienen. Und geh einfach mal hinten raus, wie gesagt, nimm den Mietwagen im Idealfall, guck, ob es einen Guide gibt, frag im Hotel. Viele kommen, sind auch viele Gastarbeiter natürlich in den Destinationen, aber manchmal erwischst du einen oder frag mal, irgendein Manager oder ein F&B-Manager, also F&B steht für Food and Beverage, also Essen und Trinken, natürlich eine Thematik, oder ein Hotel an der Rezeption, ein Hotelmanager, irgendwas, und sagt, hey, guck mal, ich würde gerne raus, hast du jemanden in deinem Hotel oder hast du jemanden in deinem Umfeld, den ich mal für einen Tag mieten kann? Ja, immer gegen Entgelt, und ich bin dann im Ausland auch nicht päpstlicher als der Papst, weil da rede ich nicht nach deutschem Versicherungsrecht, darf der jetzt mit mir fahren oder sowas, sondern das ergibt sich oft, und dann trifft man sich irgendwo oder man fährt zusammen hin und dann hast du einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und darum geht es mir. Das ist meine Botschaft. Sekundär freue ich mich, wenn ich am Ende auch eine Reise verkaufen kann, ganz klar. Aber mir ist es wirklich eine Herzenssache, dass die Menschen genau dahin gehen und sagen, ja, ich habe diesen Mut. Wir hatten im Vorgespräch, wo du gesagt hast, fahrt einfach mal über Mallorca. Ne? So, genau. Wir hatten es auch eben nochmal. Das ist genauso. Einfach mal anhalten und sagen, hey, wir gehen einfach mal rein. Wenn es nicht ist, gehst du wieder raus. Aber hab den Mut und frag einfach. Und wenn du was nicht lesen kannst, frag einfach, was das ist. Und wenn dir die Sprache nicht sprichst, Hände, Füße, Gestik, Mimik, Körpersprache. Alles ist da.
Funktioniert ansonsten immer.
Und ihr werdet, ich glaube, das kannst du mir bestätigen, die Leute sind so gastfreundlich in den ganzen Destinationen, die lassen dich immer probieren.
Auf jeden Fall. Und für die ist es ja das Größte, wenn du ihre Gastfreundschaft dann auch annimmst, wenn sie dir halt damit auch ein Stück von ihrem Zuhause geben können. Weil das ist es ja im Endeffekt. Was gerade, wenn das selbst zubereitete Essen ist, einfach ein Stück Heimat. Und das geben sie dir dann gern mit.
Und da hast du einen schönen Satz, den sollte ich noch aufnehmen. Es ist tatsächlich ein Stück Heimat, was du mitbekommst. Und dann weißt du einfach, du bist als Gast, und umgedreht willst du auch, dass ein Gast bei dir sich auch benimmt wie ein Gast und nicht deine Bude auseinandernimmt. Ja, und genau. So ist das eben auch. Und deswegen sage ich, ist das so eine ganz wichtige Herzenssache. Und immer, wir haben weltweit, glaube ich, über 3.800 sogenannte Kulturen, verschiedene Kulturen, wie immer man die definiert. Und da ist eine ganze Menge Arbeit. Ja. Und von daher sage ich halt, das ist wirklich wichtig. Jeder, der rausgeht, bitte, bitte kümmert euch immer, blickt einmal nach hinten oder an die Seite, nicht nur in euer Hotel. Oder wenn ihr eine Rundreise macht, seid offen, probiert die Dinge. Aber seid trotz allem immer, ich sage auch den Respekt der Vorsicht, weil unsere deutschen Mägen, die sind eben deutsche Mägen und keine, ne? Wenn du zu viel Olivenöl hast, ich muss mir also an die Nase packen, Entschuldigung, aber es juckt so ein bisschen. Ich hoffe, dann kriegt man keine drauf. Ich war heute ich habe mich heute durchmassieren lassen, meine ganzen Faszien mal weich kneten lassen, und dann habe ich manchmal so tatsächlich, dass dann noch so Nebeneffekte sind. Aber es geht darum, dass man dann wirklich sagt, hey, nehm diese Sache mit und du zehrst lange davon. Das ist eigentlich der Punkt. Diese ganzen Geschichten, die kannst du in 10, in 20 Jahren, wirst du dir noch 1:1 bei dir haben, weil du diese Menschen vor dir hast. Wie gesagt, historische Zahlen oder irgendwas. Ich war in Griechenland, wir haben die Tifu-Tour, kann ich dir noch genau sagen, aber die Akropolis wird schon schwierig.
Ja, ich habe gerade so bei unserem Gespräch im Hinterkopf gehabt, also auch so dieses, man muss gar nicht weit weg. Ich war als Kind öfter in der Schweiz, weil ich dort Verwandt hatte. Und mein Onkel hat uns mal mitgenommen in irgendein Bergdorf, hat uns da zum Essen eingeladen, und das war im Endeffekt nicht viel mehr als ein Ziegenstall, wo wir da gesessen haben, und hatten da aber ein 7- oder 8-Gänge-Menü vom Allerfeinsten. Also gerade so, ja, Schweiz, der Käse, und es war Wahnsinn. Ich kann mich an nicht viel von dieser Zeit in der Schweiz erinnern, weil ich wirklich noch ziemlich klein war, aber ich kann mich an diesen Stall erinnern und an das wunderbare Essen, was wir dort hatten, was über, ich glaube, 6 oder 7 Stunden ging. Und das ist jetzt inzwischen gut 40 Jahre her, und ich weiß es immer noch. Also es ist wirklich, das sind Eindrücke, die behält man auch im Herzen.
Sagst du nochmal die Zeit, das fand ich so beeindruckend. Wie lange hat das Essen gedauert?
Das waren bestimmt 5, 6, 7 Stunden, die wir da gesessen haben.
Ja. Das ist aber, weil du dann auch die Zeit verlierst. Und dann ist es eigentlich auch gut. Ja. Das habe ich auch in meiner Reiseleiterzeit in Spanien einfach entdeckt. Wenn ich dann mit meinen Hoteliers oder sowas, da waren jetzt nicht viele, aber da hat mir dann nochmal einer, hat mir das Fischessen beigebracht. Für mich bestand Fisch aus einer Scholle. Das gab es bei uns immer. Freitags gab es immer Fisch, hat meine Oma gemacht, war meistens Scholle, also sowas, so Backfisch. Und es gab noch die Fischstäbchen so. Und dann war aber mein Horizont auch zu Ende. Und dann ist er mit mir in so ein Fischrestaurant gegangen, und dann stand ich da wirklich völlig hilflos. Wie gesagt, mein Spanisch war bis dahin auch noch nicht so, dass ich irgendwas davon definieren konnte. Und dann haben die mich, ich konnte ja nichts sagen. Ich wusste ja nicht, was ich sagen wollte. Auf der Karte, das waren für mich alles ja, spanische Dörfer halt, ne? Der spanische Fisch. Und dann haben wir gesagt, dann sagt er, pass mal auf, immer wenn die Bedienung jetzt kommt, dann soll die mal bei uns am Tisch vorbeigehen und ich gucke auf diesen Teller und dann entscheide ich, ob ich das nehme oder nicht nehme. So. Und so sind wir saßen dort auch, also ich sag mal so, ich will das mal ins Zartes, wir saßen dort 3 Flaschen Wein. So, und du weißt, die trinkst du nicht in 10 Minuten. Es war ein wunderbarer Nachmittag. Wir sind am 13 Uhr, glaube ich, so circa zum Mittagessen hin und sind also, ich glaube, so kurz mit Abendessen dann wieder rausgegangen. Und das war ein ganz schnödes, das war noch nicht mal schön, dieses Fischlokal. Das war im Hafen von Arenche de Mar, so ein Nachbarort ist das von Calella de la Costa, an der Costa Brava. Da fand auch kein Tourismus mehr statt. Da waren die Einheimischen und wir waren unter uns und ich war wieder ein Stück von denen und das war einfach schön, weil die fanden das klasse, dass der junge Mensch da aus Deutschland, dass der sich so, weil ich mich für sie interessiert habe.
Ja.
Die Bedienung fand das große klasse, dass ich so ein Interesse dran hatte und dann hat sie mir was gebracht, ich konnte probieren, ich konnte von den Nachbartischen, die haben das Essen gebracht und gesagt, hey, probier mal, was wir hier haben. Natürlich haben die mich dabei auch veräppelt. Ja, so. Ja. Aber das war dann wurscht, nach dem 5. Glas Wein hast du sowieso alles gegessen. Ich weiß nicht, ob ich nur Fisch gegessen habe, ich weiß es nicht. Aber will damit sagen, es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie schön das eigentlich war. Und auch das sage ich, Leute, probiert einfach. Und ja. Du kriegst immer ein gutes Gespräch raus. Ist einfach so. Ja. Und du nimmst viel mit. Ich konnte auch übrigens wieder für uns Touristen dort Sympathiepunkte vergeben. Also ne, dafür sorgen, dass wir sozusagen auch wieder in dem Ranking, wir haben halt gemerkt, die sind nicht alle unangenehm und arrogant oder irgend sowas.
Genau.
Das ist ja auch die Botschaft, die ich natürlich sende von meiner Kultur an der Stelle.
Ja.
Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, das ist keine Einbahnstraße. Kommunikation geht immer in beide Richtungen. Ja.
Und das macht es eben schön. Und ein letztes Projekt, was wir noch haben, das würde ich gerne noch dabei sagen. Wir haben auch eine ganz große Klammer, das hat sich auch ergeben. Auf Sansibar haben wir das festgestellt, also auf unserem Tansania-Thema. Dass dort viel zu wenig für den, also dass auch die Touristen da einfach die Hotels nicht verlassen, da haben wir auch gemerkt, das ist so ein Unbehagen, nennen wir es mal so. Mhm. Und das verstehe ich auf der anderen Seite auch, haben wir dann selbst gemerkt, weil wenn du aus den Hotels rausgehst und gehst im Prinzip in das Umfeld, nennen wir es mal so, da leben halt die Menschen, aber so wie sie einfach leben. Sehr, sehr arm aus unserem Blickwinkel. Ganz einfache Hütten, überall Verkaufsstände, da werden halt Bananen, Kokosnüsse. Also das, was hinten im Garten wächst, wird vorne an der Straße verkauft. Ja. Ich habe dann festgestellt, dass dieser Verkauf stattfindet. Ich habe das mal so umgemünzt, gesagt, 2 Kokosnüsse in etwa bringt einen Tag Schule. Und die ganz rudimentäre Anforderung dieser Menschen ist, dass sie ihre Kinder in die Schule bringen wollen. Und Schule kostet Geld in Tansania. Mhm. Da spielt es keine Rolle, ob du Geld hast oder nicht. Schule kostet Geld. Umgerechnet etwa so knappe 20 Euro pro Kind. Jetzt weiß man ja, dass die nicht so alle so, es ist ja nicht der typische Einkinderhaushalt, sondern ja. Die haben 2, 3, 4, 5 Kinder. So, das heißt, bei 5 Kindern brauchst du im Monat 200 Euro etwa für Schule. Der durchschnittliche Monatslohn liegt aber mal gerade so bei 200 Euro. Mhm. Merkst du was?
Ja.
Das funktioniert nicht. So.
Also
ist es natürlich ein Begehr und wir gehen als Tourist hin und ich mache das mal einem zweiten Beispiel, die Strand, nennen wir sie mal Strandhändler. Da gehen wir gern hin und sagen, nee, lass mal, wollte ich nicht. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht. Aber jetzt wieder, ich hatte mir Bilder, ich wollte ein paar Bilder mitnehmen und dann den Maler Eddie musste ich dann irgendwie suchen, weil der sollte noch ein Bild korrigieren. Und dann bin ich bei den Strandjungs gelandet. Und es war bezaubernd und wir haben ganz, ganz lange geredet. Und gegessen wieder natürlich. Ja. Also sie haben mich eingeladen, das spannenderweise. Das fand ich unwahrscheinlich. Das war auch wieder so ein Ritterschlag.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, am Ende, ich habe den Fehler gemacht. Und das hat mich auch nachhaltig geärgert über mich selbst. Weil die haben natürlich so einen Tönnister verkauft. Und dann sage ich, ja, brauche ich nicht wirklich. Und das war falsch, weil ich hätte es einfach abkaufen sollen, weil die Leute wollen kein Geld geschenkt haben. Sie möchten im Prinzip das mit ehrlicher Arbeit verdienen. Und das heißt einfach, sie haben jetzt nicht, und hat ihnen niemand gesagt, dass das Tönnies ist. Die haben mal gesagt, das ist für die Touristen gut.
Ja.
Jetzt kommt das Zeug, keine Ahnung, irgendwo ist China oder was weiß ich, wo sie das machen. Trotzdem hätte ich sagen können, pass mal auf, ich kaufe dir, keine Ahnung, so ein Armband, eine Kette oder so ein Schnitzwerk da irgendwas ab und für 15, vielleicht auch für 20 Euro. Damit hätte ich den Menschen ganz viel geholfen. Das habe ich nicht gemacht und deswegen ärgere ich mich im Nachgang darüber, über mich selbst. Aber ich habe es erkannt in der Reflexion, also sage ich beim nächsten Mal und deswegen auch da wieder die Bitte, wenn ihr rausgeht. Die Menschen wollen nicht die Kinder entführen von euch oder euch Frauen vergewaltigen oder irgendwas, sondern sie wollen einfach nur ihre Familien durchbringen.
Ja.
Und das kann man, geht hin. Und wenn die Sachen nicht so schön sind, schmeißt sie nicht vor deren Augen weg.
Ja.
Aber kauft das ab, nehmt es mit, weil es geht hier wieder um den Respekt. Und dann sind wir wieder auf der Augenhöhe. Darum geht es. Und das andere, was ich gesagt habe, in meinem Entwicklungsprojekt, da geht es darum, dass wir gesagt haben, wir möchten für den, ja, sagen wir mal, für den Industriestaatler, so, wo wir einfach herkommen, aus unserem Umfeld, sind wir eben eine gewisse Hygiene gewohnt. Die brauchen wir auch, um zu überleben. Mhm. Und diesen Standard versuchen wir dort einzurichten. Ich sage es jetzt mal ganz rudimentär, wenn es ein Dixi-Klo ist, vielleicht hilft das schon. Ja? Und dass wir dort, wo Speisen zubereitet werden müssen, also wo eigentlich aus unserer Sicht, so wie wir es auch gewohnt sind, gekühlt werden muss, also Fleischgerichte zum Beispiel, da wollen wir auch dafür sorgen, dass die an den Positionen tatsächlich Kühlmöglichkeiten haben. Den Rest lassen wir, wie es ist. Und der Culture Food Tours Aufkleber, den wir jetzt machen, der soll ein Label sein, wo ich sage, hallo, hier kriegst du entweder ein gutes Essen, nicht entweder, sondern es ist ein und gehört da rein. Hier kriegst du ein gutes Essen, lokales Essen, was auch immer. Es kann auch nur ein Fingerfood sein oder eine Frucht, aber auch ein gutes Gespräch. Und das heißt immer, hallo, lass uns miteinander sprechen. Das steht hinter dem Label.
Sehr schön. Also gerade diese Idee mit zum Beispiel Kühlketten herstellen oder wie auch immer, das ist ja dann wirklich wieder dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht dabei ja nichts an Authentizität verloren. Es geht nichts an, wie drücke ich das aus? Spannend.
Nein, also, es ist nichts aufgesetzt. Es ist 100% Sustainable Tourism, den wir alle wollen. Es geht auch nicht um Zertifikate oder irgend sowas. Deswegen sagen wir wollen auch kein Zertifikat. Wir sagen einfach, hey, der Aufkleber, wenn wir da haben, den kannst du kriegen. Und dann weißt du einfach, es soll auch ein Ansporn sein für die Menschen. Ja, die wollen ja auch was machen. Und dann kannst du, und das Spannende ist auch übrigens da auch noch, was mir aufgefallen ist, wenn du denen was gibst, also wenn sie Geld verdienen, sie teilen es. Mhm. Auch ihr Essen haben die immer geteilt. Wir würden als erst wahrscheinlich Mäuerchen bauen, Gartenzaun hochmachen, ne? Und wenn ich schon mal, und wenn er nur einen halben Meter ist, meins.
Ja.
Obacht, meins. Und die sagen, hey, welcome. Ja, Brother, Sister. Kommt zu uns und das fand ich einfach schön. Und dann macht auch das, dann siehst du einfach, wie schön Leben sein kann. Sie machen dir keinen Vorwurf, dass du aus einer anderen Kultur kommst, dass du reich bist, aus deren Sicht, dass du viele, viele Dinge hast, die sie nie erreichen werden können. Ich musste erstmal tatsächlich wieder runterkommen. Ich habe mich da wirklich geerdet, weil ich gesehen habe, mit wie wenig du verdammt glücklich sein kannst.
Ja.
Und dass unsere Sorgen ganz andere sind und wenn man viele Sachen mal abladen würde, das ist auch hilfreich. Und deswegen, wenn man sich mit der Kultur, mit den Menschen auseinandersetzt, hat das auch eine vielleicht ein bisschen eine heilsame Wirkung. Für meine Tochter auf jeden Fall, die ist mit runter, mit 21 in ihrem Studium, die hat dann gemerkt, wow. Und die findet das richtig, richtig gut und sie setzt sich dafür ein. Und ich habe gesehen, dass gerade junge Menschen sehr offen sind da drin. Und ich behaupte jetzt mal, das ist jetzt eine ganz starke Hypothese, die ich hier aufstelle, wenn wir insgesamt mehr so agieren würden, wie ich es mir so vorstelle, dann hätten wir diese Probleme, wie wir sie gerade in der Welt haben, nicht in diesem Ausmaß. Ich sag's mal so, nicht in diesem Ausmaß.
Ja, das auf jeden Fall.
Und wir würden auch zu Hause mit unseren, ich hatte am Anfang gesagt, Vielvölkerstaat Deutschland, würden wir auch untereinander besser zurechtkommen, weil wir vielleicht einfach mal den türkischen Nachbarn, den wir vielleicht eine ganze Weile, oder den griechischen Nachbarn oder den, was weiß ich jetzt, iranischen Nachbarn oder den afghanischen Nachbarn aus dem Umfeld, wenn wir die Menschen einfach mal an einen Tisch nehmen und sagen, hey, wo kommst du her? Warum machst du das so? Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Warum ziehst du denn keine Jeans an wie ich, sondern einen Kaftan?
Ja.
So. Und schon bist du im Gespräch. Und ich glaube, das würde helfen. Und sich einfach mal gegenseitig respektieren.
Ja, fangen halt auch mal wirklich wieder diesen Blick zu kriegen, dass das, was wir haben, was wir gewohnt sind, dass das eigentlich wirklich verdammt viel ist. Und das aber, also das ist es, was ich auch für mich hier auf Mallorca festgestellt habe, was viele eigentlich immer so ein bisschen belächeln, weil Mallorca ja eigentlich auch immer für viel Geld steht. Wenn du als Deutscher auf Mallorca lebst, ist immer so diese Vorstellung, du wohnst dann in deiner Villa am Strand. Davon sind wir ganz weit ab. Für mich ist hier der pure Luxus, dass ich morgens rausgehe und mir meine Orange oder meine Zitrone direkt aus dem Garten pflücke und mir da mein Wasser am Morgen mit halt bereichere. Oder für mich ist es unheimlich toll, dass die Nachbarn hier vorbeikommen und mir einfach mal einen großen Sack Mandeln in der Hand drücken oder was auch immer. Das ist es, was es hier für mich ausmacht, das Leben. Und nicht die High Society oder ich könnte jeden Tag am Strand sein. Klar, es ist schön, wenn man die Möglichkeit hat. Aber der wahre Luxus sind wirklich diese kleinen Dinge.
Sehe ich auch. Und
das ist ganz gut, wenn man das zwischendurch immer mal wieder erkennt.
Ja, und das ist, glaube ich, auch, wir sehen immer das, was wir nicht haben.
Ja.
Und wir wollen auch immer das, was wir nicht haben. Und du weißt, in meinem Slogan steht ja auch, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Deswegen macht jetzt diese Dinge. Und ich habe noch so einen Spruch, den ich jetzt auf meiner Seite mit draufgenommen habe, weil ich immer gedacht habe, ja, das steht so, das steht auch für mich. Und ich muss das mal ganz schnell ablesen, weil der ist so schön. Das heißt also, völlig egal, wie gut erzogen, reich, talentiert oder cool du zu sein glaubst. Wie du andere Menschen behandelst, sagt letztendlich alles über dich aus.
Ja.
Und das ist diese Reflexion, die wir haben. Und da ertappe ich auch mich immer wieder mal bei, dass man Vorurteile hat, dass man falsch reflektiert, dass man Menschen erstmal so gar nicht anspricht. Und dann merkst du im Gespräch, oh, ist doch ein ganz netter.
Oder ja, Vorurteile zu haben, es ist ja nur menschlich. Da kann sich, glaube ich, auch niemand von ausnehmen. Da ertappen wir uns alle dabei. Aber ich finde, wichtig ist es dann zu sagen, okay, halt, stopp, da bin ich jetzt in diese Vorurteilsfalle reingelaufen. Ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt weiter und versuche, ins Gespräch zu kommen und versuche, auch mal den Menschen aus dieser Schublade wieder herauszuholen, in den ich ihn gesteckt habe. Ne?
Das fällt oft schwer. Ne? Deswegen sage ich immer, die Türen schön auflassen. Und deswegen habe ich so auch noch dieses eine Thema, wir reisen an weit entfernte Orte, um fasziniert Menschen zu beobachten, die wir zu Hause ignorieren.
Ja.
Ist auch so ein Thema. Vielleicht ist das so ein bisschen der kosmopolitische Gedanke, der dahinter steht. Und auch das ist ein Thema. Und deswegen sage ich auch, wir müssen einfach unser eigenes Kulturverständnis überhaupt erstmal wieder lernen. Dafür uns öffnen. Und dann können wir uns alle, glaube ich, und auch unsere eigenen Leben, wie du schon sagst, es sind die kleinen Dinge. Und wenn man sich daran bereichert, immer auch mal öfters wieder rausgehen, Menschen einladen, die Nachbarn einfach mal wieder kontakten, mal was vorbeibringen, wie du sagst, hey, ich habe dir mal einen Kuchen gebacken, dies, jenes, ja. Und dann spielt es keine Rolle. Und ich glaube, faszinierend ist es noch, wenn du da noch anderskulturelle, also Fremdkulturen nennen wir es einfach jetzt mal so, hast in deinem Umfeld, Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo auch immer, und man geht mal hin und bringt, was weiß ich, weil der Geburtstag hat, weil irgendwas sagt, pass mal auf, bei uns ist Tradition, da gibt es dies und jenes. Und dann wirst du kriegst diese Dinge zurück.
Ja? Auf jeden Fall. Du
kriegst diese Dinge zurück und dann finde ich es einfach richtig. Und ich habe da schon so viel tolle Sachen zurückbekommen.
Ja.
Und ich sehe es mittlerweile, dass ich sehe es für mich schon gar nicht mehr besonders an, weil das für mich ganz normal ist.
Ja, ja, wir enthalten uns da vieles vor, ganz einfach, weil wir oft in so eingefahrenen Bahnen unterwegs sind. Und wir könnten alle so viel mehr auch schon in unserem nahen Umfeld haben, wenn wir halt nur offener werden und auf Menschen zugehen. Das stimmt.
Ja. Und das deswegen
fängt wirklich schon zu Hause an. Ne?
Muss ich einfach sagen, geht raus, setzt euch mit den Menschen in den Kulturen, in den Destinationen, wo ihr seid, auseinander, interessiert euch für sie, respektiert sie und nehmt ganz viel von dieser Kultur mit. Wir können nämlich auch von anderen Kulturen lernen, genauso wie sie von uns lernen können. Aber bitte nicht missionieren, nicht besetzen und nicht erobern, weil das wollen wir auch nicht. Und ich glaube, wenn wir uns das zuerst haben, dann habe ich in meinem Projekt auf jeden Fall schon eine ganze Menge erreicht und wenn dann irgendwann jemand auch nochmal seinen Urlaub bei mir bucht, dann habe ich auch noch was an der Kasse davon, dann ist auch gut. Aber das erste Ziel ist tatsächlich, die Dinge zu machen.
Ja, ich finde das gerade so schön, weil wenn ich da so an den Slogan oder den Namen von diesem Podcast denke, Mut zum Move, das passt ja bei dir nicht nur bei deinem Weg, den du gegangen bist, dass du halt sagst, du möchtest dieses Culture Food anbieten, du möchtest auch im nächsten Schritt dann halt den Menschen noch helfen, die, ich sage jetzt mal, westlichen Standards herzustellen, was Hygiene angeht, damit deine Gäste, die du auf die Reise mitnimmst, halt nicht gerade mit Magenproblemen wieder nach Hause kommen. Das ist das eine. Also das ist dein Mut zum Move, diesen Schritt zu machen. Aber auf der anderen Seite hilfst du halt auch anderen dabei, in einem Safe Spot, in einem geschützten Umfeld diesen Schritt zu machen, auch wieder mutig zu sein und halt auch andere Kulturen zuzugehen und sie aus einem anderen Winkel einmal kennenzulernen. Und das finde ich gerade sehr, sehr großartig. Und das freut mich unheimlich, dass wir dieses Gespräch darüber führen konnten.
Danke, dass ich es führen durfte.
Ja, du hast schon erwähnt zwischendurch, du hast auch eine Website, die werden wir natürlich mit in die Shownotes packen, damit die Menschen auch noch viel, viel mehr über dich erfahren können und vor allen Dingen auch über deine Reisen und die Angebote auch wahrnehmen können.
Aber noch ist da nicht viel drauf. Wie gesagt, es ist am Anfang, deswegen seht es mir nach, wenn noch nicht da ist. Behaltet es ja einfach in Erinnerung, guckt zwischendurch mal rein. Ja. Das wird jetzt nach und nach wachsen. Auch wir müssen Corona-bedingt erstmal ganz viel aufholen. Wir sind gut durch Corona gekommen, muss ich auch dazu sagen, weil wir immer gefragt haben im Reisebüro, nein, uns geht wirklich gut. Ich habe ein tolles Team, aber es ist ein bisschen ausgedünnt und ich freue mich natürlich, auch mein Team merkt natürlich jetzt, dass wir mit diesem Spirit, den wir da jetzt reinbringen, die freuen sich natürlich auch ungemein, sind auch da völlig voll bei der Sache und das ist auch ganz wichtig. Aber vielen Dank, wenn du das natürlich für mich machst.
Ja, auf jeden Fall. Mit den Gedanken, die du dahinter hast und mit der Art und Weise, wie du das alles angehst. Ich finde das wirklich fantastisch. Und ich freue mich schon drauf, wenn dein Weg dich dann mal wieder auf die Insel Mallorca führt und wir uns hier vor Ort dann auch nochmal live sehen beim Essen.
Das kann ich dir jetzt schon zusagen. Und wir laden einfach noch ein paar Gäste an, alle, die jetzt Lust haben, noch mitzukommen. Wir schreiben dann einfach mal einen Termin aus. Und dann hast du jetzt ja ein bisschen Zeit, eine schöne Foodtour zusammenzustellen. Und dann freue ich mich schon drauf, weil wir haben gemerkt, wir haben ja so eine gemeinsame Vorliebe sozusagen, was die Region angeht. Da sind wir uns ja da schon mal einig. Und wenn wir das jetzt noch schön zusammenschmeißen, weil was man auf Mallorca wirklich machen kann, ist wunderbar essen gehen. Es gibt ganz, ganz tolle lokale Spezialitäten. Es gibt auch ganz tolle Lokale. Und da habe ich auch ein paar zufällig entdeckt, ohne dass ich damals Culture Food auf dem Plan hatte. Und das ein oder andere findet sich wieder. Und es gibt ganz bezaubernde Menschen auf dieser Insel.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das werden wir auch auf jeden Fall machen, dass wir uns da treffen und gern mit weiteren Gästen und da einfach eine schöne Zeit miteinander haben.
Sehr schön.
Jetzt stelle ich am Ende des Podcasts bei meinen Gästen immer ein paar Fragen. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Bist du bereit?
Immer, immer. Ob ich eine Antwort finde, weiß ich, aber bereit bin ich.
Ja, wunderbar. Legen wir los. Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen? Gab es da etwas?
Eigentlich nichts. Ich stand mir manchmal selbst im Weg, ganz klar. Ich hab das gar nicht erkannt, dass das eine Idee ist, aber ich habe lange rumlaboriert, ohne dass ich wusste, was ich will. Also so gesehen war ich es eigentlich selbst, der mich abgehalten hat.
Sehr schön. Gibt es eine bestimmte Methode, mit der du dir Ziele setzt? Wenn ja, welche?
Ich bin Visionär und ich habe immer so, ich mache es mal in einem anderen Beispiel, meine Tochter, die jetzt mit als Praktikantin dabei ist, der sagt, Papa, ich liebe deine Vision, aber bitte mach einen Plan. Das ist sozusagen, und das beschreibt mich da ganz gut, also eine Idee jagt die nächste, ich habe sie kaum geboren, dann habe ich sie schon durchlebt, ich bin dann oftmals weiter, es fällt schwer, anderen mir zu folgen und das ist auch mein Manko, stehe ich zu, deswegen hat es mich gefreut, dass meine Tochter gesagt hat, ja, wenn wir einen Plan haben, bin ich dabei, sie ist dabei, wir haben einen Plan.
Sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, die dritte Frage beziehungsweise der dritte Punkt, ob es das bei dir überhaupt gibt, aber meine liebste Business-Routine ist ...
Es gibt sie tatsächlich. Ich habe mich natürlich, weil du hast mir die Frage vorher schon mal geschickt und habe gesagt, Gott, was ist das für eine Frage? Aber sie ist tatsächlich zu beantworten, weil ich sehe das auch als Routine. Ich habe ja einen Hund oder wir haben einen Hund und wenn ich meine Hunderunde drehe, ist mir aufgefallen, dann erzähle ich ihm immer alle möglichen Sachen. Also er ist sozusagen, ich bin der Speaker und er ist der Zuhörer. Er ist ein sehr guter Zuhörer, ein sehr geduldiger Zuhörer. Und ich spreche Dinge oft laut aus, die mir so durch den Kopf gehen. Sei das neue Projekte, Ideen, was mir gerade so in den Kopf kommt. Und manchmal nehme ich dann noch ganz schnell mein Smartphone raus und schicke mir dann selber eine WhatsApp-Nachricht, damit ich es nicht vergesse. Also das machen wir am Tag zweimal. Von daher kannst du dir vorstellen, da kommen ganz schön viele Gesprächsthemen zusammen.
Ja, sehr spannend. Du bist also auch ein Mensch, der aussprechen muss, um es zu sortieren.
Ja.
Sehr schön, sehr schön. Und eine wundervolle Routine, wie ich finde. Wir sind selbst Hundebesitzer. Ich kann dir das nachempfinden. Ja, Volker, was soll ich sagen? Es war mir wirklich eine Freude, dich hier als Gast im Podcast zu haben. Und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei.
Riesig. Allein, weil ich weiß, dass du auf meiner Lieblingsinsel Mallorca sitzt. Und ich sitze, wie du sagst, immerhin vor dem Bild. Weißt du, wo das ist hinter mir?
Nee.
Das sind die Seychellen, sind das. Das ist von den Seychellen.
Auch sehr schön, auch sehr schön.
Da findet man diese schönen Steine. Aber ich sitze auch nur auf dem Bild da, leider. Ich sitze hier in meinem ja. Homeoffice im wunderschönen Odenwald. Aber das Wetter ist heute ganz gut. Das
geht. Ja. Ich habe zumindest mallorquinischen Hintergrund mit der Natursteinwand.
Nee, das Bild zeige ich lieber nicht, das ist das blanke Chaos in der Mitte.
Lass mal weg. Ich habe das Glück mit der Wand im Hintergrund und das ist mal so wunderbar authentisch.
Wunderbar.
Ja, ich bedanke mich bei dir, wünsche dir noch einen wundervollen Tag und wie gesagt, nähere Infos zu dir, der Link zu deiner Website, all das findet sich in den Shownotes. Und ich bin mir sicher, dass wir uns an dieser Stelle auch nochmal hören werden. Ich weiß, da laufen noch so ein paar Projekte im Hintergrund und ich freue mich schon darauf, darüber dann auch mehr zu erfahren und das natürlich auch an die Podcast-Hörer weiterzugeben.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.